Die Formel 1 startet am Wochenende in ihre neue Saison und für unsere große Saisonvorschau haben wir heute einen ganz besonderen Gast, natürlich Ralf, nein, und natürlich Nick Heidfeld, ehemaligen Formel 1-Fahrer, Formel E-Fahrer. Nick, freut uns, dass du dabei bist.
Danke, sehr gern.
Ja, fangen wir mal direkt an. Die Politik hat auch zugeschlagen bei der Formel 1. Der Krieg im Iran führt gerade dazu, dass diverse Teammitglieder, Journalisten und Co. Flüge umbuchen müssen, dass womöglich auch die ersten die Rennen in Saudi-Arabien und dann in Bahrain, die im April folgen, auf der Kippe stehen. Wie war das zu deiner Zeit? Gab es da auch sowas, dass die Politik bei der Formel 1 eine Rolle gespielt hat oder musstet ihr euch mit sowas nicht rumschlagen?
In der Formel 1 erinnere ich mich jetzt nicht daran, aber in der Formel E ist das eher mal passiert. Weniger landespolitisch, sondern eher wegen städtepolitischen Gründen des Öfteren, weil in der Formel E fährt man ja auch heute noch öfters in den Städten und wenn dann die Regierung oder der Bürgermeister mal gewechselt hat oder irgendwas war, kam es da schon mal vor, dass ein Rennen verschoben wurde oder ausfiel oder irgendwo anders ausgetragen wurde.
Tangiert das einen Fahrer oder kümmert man sich da eigentlich gar nicht drum? Nimmt man das, was kommt und macht dann seinen Job?
Ja, ein bisschen von beiden. Also es ist wie für alle anderen auch. Es sind die Umstände, an die du dich anpassen musst. Und ja, das ist generell ein sehr großes Thema natürlich, was im Moment also auf der Welt passiert. Aber so aus sportlicher Sicht kann man sich da, finde ich, zumindest relativ leicht anpassen.
Zu deiner aktiven Zeit, hättest du ein politisches Statement abgegeben oder hättest du gesagt, ich bin hier Sportler und ich sage dazu nichts? Weil Sebastian Vettel hat sich ja auch so ein bisschen, der wurde ja umgedreht praktisch in seiner Moral.
Ich weiß nicht, worauf du anspielst, aber ich glaube, ich hätte mich eher zurückgehalten. Wenn wir zu dritt vielleicht ohne Kameras sprechen, würde ich vielleicht was dazu sagen. Aber ich finde es politisch generell oder die Politik ein sehr schwieriges Thema, wo alle immer schnell eine Meinung haben, ohne wirklich ein Hintergrundwissen zu haben. Deswegen spreche ich lieber über den Motorsport, wo ich ein bisschen Erfahrung habe und sonst halte ich mich da lieber bedeckt, weil ich mit Sicherheit nicht qualifiziert genug bin, da eine Aussage zu treffen, nur weil ich bekannt bin aus dem Motorsport. Also das, da halte ich mich ehrlich gesagt nicht qualifiziert genug für.
Also man kann zusammenfassen, du hast eine Meinung, aber du fühlst dich nicht sicher genug in dem Thema, um die Meinung zu äußern.
Zumindest nicht nach außen hin, für weiß ich nicht, Tausende, je nachdem, wo es gesendet wird, Zuschauer und Leser, die dann vielleicht denken, okay, der hat eine Ahnung und die vertreten das auch oder die denken, der hat gar keine Ahnung, was wahrscheinlich eher an der Wahrheit ist. Deswegen so im Austausch ja, auch um zu lernen, aber ansonsten fühle ich mich dafür nicht berufen.
Okay. Du hast eben gesagt, als Fahrer passt man sich den Umständen dann an. Dieses Jahr müssen sich die Fahrer an ganz neue Umstände, nämlich neue Autos anpassen. Neue Chassis, neue Antriebseinheiten, 50% Elektroleistung wird dazu geschossen. Allerdings ist nicht jeder happy damit. Max Verstappen hat es Formel E auf Steroiden genannt. Wie siehst du denn diese ganzen Diskussionen? Und ich meine, du bist ja auch Formel E gefahren. Ist das Formel E auf Steroiden?
Ja, von dem, was man bis jetzt hört, sind die Änderungen echt massiv. Generell finde ich es immer interessant, wenn es Regeländerungen gibt für alle Beteiligten, für die Zuschauer. Es kann alles durcheinander würfeln, für die Techniker. Du kannst neue Lösungen finden. Wenn du als Team jetzt nicht ganz vorne warst, hast du eine Möglichkeit, vielleicht mal wieder eher in die Punkte oder aufs Podium zu fahren. Aber was man jetzt hört, wie stark die Änderungen sind, gerade was die Leistung auf eine Runde betrifft, dass man da nicht permanent relativ nah ans Limit gehen kann, wirklich schon früh dieses Lift and Coast machen muss, teilweise gar nicht mit maximaler Power um die Kurven so fahren kann, dass es wirklich eine Herausforderung ist, dann wäre mir das, glaube ich, zu viel, speziell für die Formel 1. Es gibt immer Änderungen, man muss immer mit der Zeit gehen, aber wenn das so bliebe oder so wäre, wie ich das bis jetzt gehört habe, wie gerade beschrieben, fände ich das zu viel und für die Formel 1 unpassend. Aber warten wir mal die ersten Rennen dann ab.
Also könntest du das aber als Fahrer verstehen, dass die Piloten immer am Limit fahren wollen und nicht nur am Limit irgendwelche Systeme managen wollen, sondern tatsächlich das Auto in der Kurve, auf der Geraden, wie auch immer, so schnell wie möglich durchbringen wollen?
Ja, natürlich. Einerseits schon, andererseits ist es schon immer im Rennsport so gewesen, dass man sich anpassen muss. Da wurde jetzt vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so viel drüber gesprochen, weil es mehr Normalität wurde. Aber wir haben ja schon seit Jahren das Reifenthema. Da sind die Pirelli-Reifen in den letzten Jahren besser geworden. Als es den Reifenkrieg gab, als ich noch da war, war es ein bisschen weniger der Fall. Aber selbst da konnte sie nicht immer 100% fahren. Oder es war zumindest nicht sinnvoll, weil dann haben die Reifen abgebaut. Und so ist es über die letzten Jahre normal gewesen und geworden, dass die Fahrer wussten, okay, in Kurve 3, Barcelona zum Beispiel, da könntest du vielleicht ein bisschen schneller, aber fahr 4 km langsamer, weil über eine Renndistanz oder Stintdistanz von 20 Runden bist du dann letztendlich schneller. Also es ist jetzt nichts, was es so in der Formel 1 noch nicht gegeben hat. Und auch früher, gerade beim Motor von der Drehzahl oder an anderen Bereichen über die Curbs zu ballern und so, musst du immer ein bisschen nachhaltig fahren und denken und kannst nicht immer 100% ans Limit gehen. Deswegen muss man sich als Fahrer da immer anpassen und mitdenken. Aber genau das, was wir gerade besprochen haben mit der Leistung, die voraussagenbedingt zumindest ab teilweise den langen Geraden auf den Strecken von der Geschwindigkeit massiv abfallen wird, halte ich das für zu extrem.
Du bist ja selbst auch Formel E gefahren, rein vom Spaßfaktor oder auch von der Komplexität. Wie ist denn Formel E? Macht das einem Fahrer auch Spaß? Wird die Formel 1 jetzt zu sehr zur Formel E? Erklär mal so ein bisschen, wie wir uns das auch vorstellen müssen, weil Energiemanagement hält ja jetzt extrem Einzug eben auch in der Formel 1.
Ja, ich glaube, da gibt es jetzt wirklich eine große Parallele und ich könnte mir vorstellen, dass die Teams, die schon in der Formel E unterwegs waren oder Personal da rekrutiert haben, vielleicht einen Vorteil am Anfang gewinnen könnten. Denn genau darum ging es in der Formel E und geht es auch noch heute in der Formel E, um mit der Energie hauszuhalten. Und wie das immer so ist, da hat sich natürlich in den letzten oder in den ersten Jahren viel entwickelt. Da gab es viele Simulationen. Aber auch vieles, wo der Fahrer dann sein Gefühl einbringen musste und probiert hat, da sich anzupassen. Und da ging es halt speziell auch darum, auf den langen Geraden am Schluss vom Gas zu gehen, um Energie zu sparen und dann Energie zu rekuperieren. Das hat man in der Formel E mit einem Schalter oder mit einer Wippe hinterm Lenkrad gemacht. Und die Frage ist, ob das dann in der Formel 1 zum Beispiel vollautomatisiert geht, ob das erlaubt ist oder ob der Fahrer das selber macht oder Hinweise kriegt. In der Formel E zum Beispiel haben wir da Töne aufs Ohr bekommen, weil das lenkt nicht so ab wie auf dem Bildschirm. Man reagiert schneller und kann seinen Fokus visuell da haben, wo man möchte. Aber die Formel 1 ist nun mal die Formel 1, da wird man schnell entwickeln und die besten und logischsten Wege finden, ja, um da die beste Rundenzeit letztendlich rauszubekommen. Denn auch in der Formel E hätte man das auch anders gestalten können und das wird sich für jemanden, der da nicht so technikaffin ist, natürlich ein bisschen komisch an. Warum gehst du denn da am Ende von der Geraden vom Gas erst, lässt das Auto rollen? Das ist nun mal das Effizienteste und dann fängst du an, Energie zu rekuperieren und am Schluss bremst du dann. Ist natürlich ein ganz anderes Rennfahren, aber das hat in der Formel E auch Spaß gemacht. Aber nicht nur aufgrund der Tatsache, dass man so fahren musste, sondern weil man sich in ein Reglement reinfinden musste und das Optimum rausbekommen musste. Und für mich in der Formel E, unabhängig davon, fand ich es auch sehr spannend, weil wir auf vielen Stadtkursen unterwegs waren und auch viel weniger Testzeit hatten. Nur kurz da ausgeholt, weil du über die Formel E gefragt hast. Das war speziell am Anfang immer am Samstag Training, Quali, Rennen im Vergleich zur Formel 1, wo das über 3 Tage ist. Also es war schon sehr herausfordernd.
Den Fahrer da noch einen Unterschied machen bei den ganzen Hightech-Systemen?
Also in mehreren Bereichen. Ich glaube, ein Fahrer kann immer einen größeren Unterschied machen, wenn es neue Herausforderungen und neues Reglement gibt. Im einen und im wichtigsten dadurch, dass er den Ingenieuren, wie das immer in der Formel 1 ist, ein Feedback gibt, wie sich das Auto verhält. Das ist sowohl beim Fahren vom Setup so untersteuern, übersteuern, da ist ein Bump, dann passiert dieses und jenes. Aber beim Energiemanagement auch. Und ich denke, das wird auch in der Formel 1 so sein. Die Simulation ist das eine und die wird immer besser. Aber das, was dann tatsächlich mit dem Auto und auf der Strecke passiert, das lässt sich gerade am Anfang nicht 1:1 übersetzen oder vorhersagen. Also sagt der Fahrer dann, ja, okay, in der Theorie mag das klappen, aber ich habe dieses und jenes Gefühl. Und dann kann man als Fahrer nur hoffen, dass die Teams auf einen hören. Das machen die nicht immer gerne. Aber dafür sind dann auch die Tests und in der Formel 1, wo wir jetzt weniger Tests haben, dann auch die Rennen für da, dass man danach die Daten analysiert oder als Fahrer, wenn es zum Extrem kommt, weil es was immer mal passiert, und sagt, okay, das fühlt sich jetzt falsch an. Ich mache es jetzt einfach mal anders und dann hoffentlich eine Verbesserung sieht im Idealfall oder zumindest eine Veränderung, dass man danach wieder mehr Daten hat, die man analysieren kann. Also ich glaube, gerade in den Phasen kann ein Fahrer schon großen Unterschied machen.
Das erste Hybridsystem der Formel 1 hast du ja auch live erlebt, das CURS-System. Wie war das damals für euch? War das auch schon so kompliziert oder musstet ihr da wirklich einfach nur einen Knopf drücken und habt mehr PS gekriegt?
Ja, das war bei weitem nicht so kompliziert. Da musste man nur einen Knopf drücken und haben die maximale Leistung abgerufen, möglichst früh auf der Geraden. Wenn man sich so eine Speedcurve auf der Geraden vorstellt, sagen wir, die Gerade ist so lang, dann probiert man natürlich möglichst schnell die Geschwindigkeit zu erhöhen und dann hat man keine Leistung mehr und dann ist man ein bisschen schneller als ohne das CURS und dann gleicht sich das wieder an. Hat aber für den Rest der Geraden einfach den Vorteil der Geschwindigkeit. Und das ist auch der Grund, warum man jetzt dann in der Formel 1 und auch in der Formel E die Leistung probiert, generell relativ früh abzurufen, weil sich das zeitmäßig am meisten lohnt. Aber am Ende der Geraden wird man dann halt langsamer, was ein bisschen komisch ausschaut.
Dein Teamkollege damals, Robert Kubica, der wollte ja mit CURS nicht fahren. Du warst ja eher der, der das bei BMW entwickelt hat. Hat man da aber einen Unterschied beim Fahren gemerkt? Ich meine, dann warst du ja auf der Gerade theoretisch schneller am Anfang der Gerade. Aber ich glaube, ohne CURS war das Auto besser ausbalanciert. Erzähl das nochmal, wie das damals war.
Ja, das war damals so. Es war relativ knapp vom Gewicht her, das CARES-System zusätzlich ins Auto einzubauen und unter dem Gewichtslimit zu bleiben. Und einerseits hatte ich das Glück, so leicht zu sein, dass es bei mir funktioniert hat, ohne übergewichtig zu werden. Fahrer plus Fahrzeug. Aber es war letztendlich meistens, nicht auf jeder Strecke, aber meistens langsamer, weil die Gewichtsverteilung schlechter war, Center of Gravity war höher. Und ich erinnere mich zum Beispiel an Malaysia, wo ich das gefahren habe. Da war es dann auf eine Runde schneller, weil da konnte ich vor Start und Ziel vom Qualifying schon die Geschwindigkeit erhöhen mit dem CARS. Und dann in der nächsten, in der Quali-Runde selbst auch nochmal. Aber auf dem Long Run war es dann deutlich schlechter. Also einerseits war es ein Vorteil, weil ich es nutzen konnte. Andererseits war es letztendlich dann meistens doch nicht schneller.
Wie siehst du das denn ganz grundsätzlich? Jetzt gibt es ja schon wieder auch die Rufe zurück zu V8-Motoren und so. Sollte die Formel 1 schon ein Forschungslabor für die Zukunft sein oder sollte sie einfach purer Rennsport mit Motoren sein, die laut sind und einfach Spaß machen sozusagen?
Ja, es ist natürlich eine sehr subjektive Einschätzung, die da jeder haben kann. Für mich ist es so, dass die Formel 1 immer schon irgendwo ein Testbed war für neue Technologien, das auch bleiben sollte und ich glaube, das auch immer sein wird. Weil es wird da einfach schneller und anders entwickelt als in anderen Bereichen. Es lässt sich natürlich nicht immer alles eins zu eins übersetzen und in allen Bereichen nutzen. Teilweise ist es zu kompliziert oder zu teuer oder nicht nötig. Aber es gibt oft vielleicht dann noch doch dann eine Richtung vor, wie man es dann über Jahre hinweg so entwickeln kann, dass es im normalen Automobilbereich dann auch nötig und nutzbar ist. Nicht immer, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der hoffentlich immer gegeben sein wird. Und obwohl ich in der Formel E unterwegs war, war ich natürlich auch in der Formel 1 unterwegs und mag das nicht so, wenn man schaut, schwarz oder weiß, also Verbrenner oder Elektro. Ich persönlich mag beides. Privat bin ich schon beides gefahren, im Rennsport auch und es hat alle seine Vor- und Nachteile. Die Zukunft geht natürlich dahin, mehr in Richtung Elektromobilität, grünere Technologien. Das probiert man ja auch mit dem Sprit in der Formel 1. Auf der anderen Seite liebe ich auch viel mehr einen schreienden V8 oder noch viel mehr einen V10. Den würde ich dann da lieber reinsetzen als den Elektrosound.
Ja gut, kommen wir mal ganz grundsätzlich dazu, dass die Formel 1 zum Beispiel ja Forschungslabor ist und Teams ja auch immer Wege finden, besser zu sein als andere, irgendetwas besser zu machen als andere, Grauzonen auszunutzen. Weil ihr wisst schon, wo ich drauf hinaus will, nämlich auf Mercedes, die genau das offenbar mit ihrem neuen Antrieb auch geschafft haben. Allerdings nun direkt zum 1. Juni eingebremst werden. Den Trick beim Verdichtungsverhältnis dürfen Sie nur bis dahin nutzen, dann müssen Sie zurückrüsten, hat die FIA jetzt offiziell auch bestätigt. Wie siehst du sowas, wenn ein Team ja eigentlich einen besseren Job gemacht hat und dann eingebremst wird? Ist das richtig?
Ich finde es total, total schade. Ich glaube, das wird jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, als das in der Zeit war, als ich noch in der Formel 1 war, weil es natürlich auch das Budget Cap gibt und die Frage, wie oft darf und kann man Veränderungen am Fahrzeug oder auch am Motor machen. Also wenn dann die einen das nicht haben, schaffen die es vielleicht finanziell oder von den Änderungserlaubnissen gar nicht mehr, das zu ändern. Auf der anderen Seite, wenn man sich einen Vorteil erarbeitet und cleverer war, dann sollte man den auch ausnutzen dürfen. Da stellt sich natürlich dann immer ganz klar die Frage, ist das reglementkonform oder nicht? Und ich persönlich fand es immer sehr gut, spannend und interessant, diese Grauzonen zu finden. Aber halt die Grauzonen, wo man sagt, im Reglement, das sollte noch erlaubt sein. Und nach all dem, was man da von Mercedes hört, haben die das ja auch probiert, mit der FIA in irgendeiner Form abzuklären, ob es denn in Ordnung ist. Und was man von außen mitkriegt, war das auch in Ordnung. Also finde ich das dann schon bitter, wenn man sich den Vorteil erarbeitet hat und den dann nicht über eine lange Dauer dann mit sich führen und ausnutzen kann.
Du warst doch 98 McLaren Testfahrer schon, ne?
Ja.
Kannst du dich erinnern, das dritte Bremspedal, nee, das zweite Bremspedal von Mika Häkkinen, was die FIA erlaubt hat, dann ja. aber verboten hat?
Ja.
Ist das
Kann ich
auch
mich gut
daran
erinnern, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Ich war der Erste, der das damals gefahren ist in Silverstone. Und das meine ich, das macht so Spaß, wenn die Entwickler da mit Ideen kommen, du probierst was ganz Neues und erarbeitest den Vorteil. Ich weiß nicht, ob die das dann vielleicht ein oder zwei Rennen, wenn überhaupt, nutzen dürfen und dann ist es wieder weg. Vor allem, es ist ja auch viel Zeit, die man da investiert und auch viel Geld, auch bei Mercedes jetzt. Vielleicht ist der Motor dann, wenn die das wieder zurückbauen müssen, gar nicht perfekt für das gebaut, was man dann machen muss. Oder man hätte dann mehr Hirnschmalz in was anderes investieren können. Also das ist schon schade.
Sieht trotzdem so aus, als wenn Mercedes zunächst jedenfalls erstmal vorne ist bei den Tests oder nach den Testfahrten gelten sie als absoluter Favorit. Wird also auch erstmal viel auf dem Teamduell Kimi Antonelli gegen George Russell drauf hinauslaufen. Gibt einige, die Kimi Antonelli da mittlerweile im Vorteil sehen, auch weil er so jung ist, sich noch auf neue Reglements womöglich besser anpassen kann als Russell. Wie siehst du das?
Ich denke auch, dass das ein Vorteil ist, zumindest aufgrund der Erfahrung, die ich habe oder auch Fahrer, die man beobachtet, die aus den Junior-Kategorien kommen. Formel 4, Formel 3, Formel 2, vielleicht mal ein Test. So war das bei mir damals auch im Sportwagen, anstatt schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, permanent nur in der Formel 1 unterwegs gewesen zu sein. Da kann man sich schneller umstellen und anpassen und ist vielleicht auch für neue Dinge noch ein bisschen offener. Auf der anderen Seite ist der Russell, auch wenn er jetzt schon ein paar Jahre dabei ist, noch, denke ich, so jung, dass sie sich da auch noch anpassen und einstellen kann. Ich bin auch mal gespannt auf das Duell, gerade letztes Jahr am Anfang. Fand ich, hatte Kimi sich ein bisschen schwer getan, hatte ja riesen Vorschusslorbeeren und hätte da ein bisschen mehr von ihm erwartet. Ende des Jahres sah es dann ja ein bisschen besser aus. Aus Zuschauersicht kann man nur darauf hoffen, falls der Mercedes wirklich dominant ist, dass es da einen richtigen teaminternen Zweikampf gibt, so wie das eher bei McLaren der Fall war und nicht wie bei Red Bull, wo der zweite Fahrer dann normalerweise keine Chance hat.
Ja, oder 2014 bei Mercedes, wo sie ja auch schon den besten Motor hatten und dann zumindest Lewis Hamilton und Nico Rosberg gegeneinander gekämpft haben. Ne?
Ja.
Ja. Anpassen, junger Fahrer, du hast es eben gesagt, wir haben auch einige ältere Fahrer im Feld, unter anderem Lewis Hamilton bei Ferrari, der geht in seine zweite Saison und hat einiges wieder gut zu machen aus dem letzten Jahr. Ferrari nun sehr, sehr stark gestartet mit einigen Innovationen, mit einem Turbo, der die Starts offenbar besser hinkriegt als die Konkurrenz. Glaubst du, dass Ferrari tatsächlich es schaffen kann, zurück an die Spitze der Formel 1 zurückzukehren, nach so vielen Jahren? Also letzter Titel von Kimi 2007.
Ja, theoretisch natürlich schon. Ob das dieses Jahr passiert, ist die große Frage. Und momentan würde ich es bezweifeln, weil das in den letzten Jahren öfters mal so aussah und die Leute sagen, oh, der Ferrari sieht nicht so schlecht aus, die haben den Techniker beim Testen mal dies und jenes und dann kam die Saison und dann ging es doch wieder nicht. Der große Unterschied ist natürlich dieses Jahr, dass es ein komplett neues Reglement gibt. Aber auch hier wieder die Frage, zeigen die mehr als Mercedes, wo alle sagen, dass sie am Sandbagging sind und nicht alles zeigen und fährt Ferrari vielleicht schon auf der letzten Rille. Aber das ist natürlich das Spannende dieses Jahr, beim ersten Rennen dann speziell zu sehen, wie dann da die Hackordnung ist. Ich denke aber, weil du gerade den Lewis angesprochen hast, dass er sich trotzdem schwer tun wird. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass der Leclerc in meinen Augen wirklich eher im Moment in seiner Prime ist, als das beim Lewis der Fall ist. Und das könnte dann noch schwierig für einen Lewis werden, auch wenn er gesagt hat, ihm gefällt das Auto jetzt besser, er kommt mehr damit zurecht. aber ist es in seiner Karriere nicht wirklich so gewohnt, dass ein Teamkollege schneller ist als er. Das hat er aber im Moment bei Ferrari und selbst wenn das Auto ihm jetzt besser liegt, würde ich mich ehrlich gesagt wundern, wenn er dieses Jahr die Oberhand da hat bei Ferrari.
Welches Ranking hast du überhaupt bei den Fahrern so? Wer ist für dich so ein Überflieger? Ich weiß, du willst jetzt keinen in die Pfanne hauen, aber kannst du mal so ein bisschen deine Favoriten oder so eine kleine Hitparade geben? Als ehemaliger Weltklasse-Pilot, wie beurteilst du die Fahrer im Moment, die dieses Jahr anstatt gehen?
Das ist immer die große Frage, das, was jeder wissen will, aber was unheimlich schwierig zu beantworten ist, solange nicht alle im gleichen Auto sitzen. Ich weiß, die Antwort findest du langweilig, aber ich war letztes Jahr 2-3 Mal bei der Formel 1 und ohne da jedes Mal da zu sein, mit jedem, mit dem man sich unterhält, der sagt einfach, Verstappen ist ein Überflieger. Und das fand ich, Daniel, mal als Zuschauer, der ab und zu mal jetzt dazu kommt, noch extremer, als das jemals der Fall war. Zum Beispiel zu der Zeit, als ich gefahren bin und Michael da der Überflieger war und 7-maliger Weltmeister. Selbst da, glaube ich, war es nicht so extrem, dass alle Leute zumindest hinter vorgehaltener Hand auch von allen Teams gesagt haben, Verstappen ist vielleicht nicht nur der Beste jetzt, sondern aller Zeiten. Also das finde ich einen interessanten Aspekt, weil in der Formel 1 natürlich die Leute, die da permanent sind, das noch besser einschätzen können. Von dem, was ich an der Strecke sehe, und da spiele ich speziell auf Monaco an, wo ich letztes Jahr an der Strecke sein konnte, fand ich Leclerc herausragend. Ich weiß nicht, ob es jetzt Monaco spezifisch ist, weil da war er ja auch in den Jahren davor immer ganz, ganz stark. Es ist aber nun mal mit die schwierigste und herausforderndste Strecke und wer da gut und schnell ist, der sollte generell auch ein Topmann sein.
Wenn du sagst, mit Michael Schumacher war das damals gar nicht so eindeutig, so wie jetzt mit Max Verstappen. Wie frage ich das? Also für mich als Fan war es immer ganz eindeutig, dass er der Beste ist, aber bei euch unter den Fahrern, bei den Teams, wurde so nicht geredet. Also das würde mich jetzt mal interessieren.
Auch, aber nicht so extrem, finde ich, wie bei Verstappen. Und andererseits war ich natürlich damals in einer anderen Situation. Ich war als Fahrer permanent da und dabei und jetzt komme ich mehr von außen rein. Also die Sichtweise ist ein bisschen andere. Aber wenn ich versuche, die zu vergleichen, glaube ich, dass es im Moment noch extremer ist. Aber wie gesagt, die Sichtweise ist ein bisschen eine andere. Und ich glaube, dass das früher auch die Großzahl der Leute und auch von den Fahrern aus meiner Sicht teilweise leider ein bisschen gedacht hat, weil zumindest ich als Fahrer bin nie an die Rennstrecke gegangen und dachte, Michael oder Alonso oder wer auch immer da dann gerade dominant war, Vettel und Weltmeister geworden ist, die sind besser als ich, die kannst du nicht schlagen. Und das Gefühl hatte ich bei Michael früher teilweise. Das hat ihm bestimmt gefallen und da hat er bestimmt auch dann gearbeitet. Und wenn du dem dann auf der Strecke begegnest und dann Ehrfurcht hast oder Angst, dann kannst du es gleich vergessen. Also das ist nie eine Einstellung, mit der ich da rangegangen bin.
Er war ja Testfahrer, als du mit BMW eigentlich um Siege gefahren bist, zumindest um Podien. Ich kann mich so dunkel erinnern, dass mir ein junger Mann gesagt hat, das könntest du oder Kubica. Ja, der ist gar nicht so gut. Und dass ihr euch dann gewundert habt, dass der plötzlich so einen Sprung macht.
Ja, ich glaube, du kannst dich noch ganz helle daran erinnern und nicht ganz dunkel.
Ich muss dich ja ein bisschen fordern.
Ja, nur für den Zuseher und Zuhörer. Nein, das war tatsächlich so. Als Kubica und ich bei BMW im Werksteam damals waren, ist der Sebastian auch durch die Formel E aufgestiegen und war da Test- und Ersatzfahrer und war da nicht so stark, dass ich damals sie erwartet hätte, dass er vierfacher Formel 1 Weltmeister wird. Auf der anderen Seite waren es natürlich auch nur Tests, saß da nicht permanent im Auto, aber für mich war das damals nicht absehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist natürlich in jeder Fahrerkarriere etwas Wichtiges und ich glaube etwas, was den Sebastian und ich glaube, wir haben später schon mal darüber gesprochen, andere Fahrer auszeichnet. Und ich sehe das öfters bei denen, die man allgemein eher als intelligent vielleicht bezeichnen würde, ja, wo ich den Sebastian auch dazu zählen würde, die es dann schaffen, sich zu steigern und immer besser zu werden. Und er hat mit Sicherheit schon ein gottgegebenes Talent, aber zusätzlich halt die Intelligenz, die Cleverness und vor allem auch das Selbstvertrauen, es schaffen zu können. Das war damals auch schon zu sehen, dass er an sich selbst geglaubt hat, was mittlerweile, glaube ich, nach meiner Karriere, wo ich das ein bisschen besser einschätzen kann und auch andere Fahrer beobachtet habe, mindestens genauso wichtig ist. Man muss an sich glauben, um wirklich auch die Spitze erreichen zu können.
2001 kam jemand zu dir ins Team, der hatte praktisch auch null Erfahrung, also fast gar keine Chemierei können. Jetzt auf Vettel zurückbezogen, hast du da gleich gemerkt, wow, 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 der ist aber schon eine finnische Wildsau, der hat's drauf, obwohl er wenig Erfahrung hat.
Ja, es war ein bisschen anders, weil den ersten Test vom Kimi, da war ich gar nicht dabei. Das war, glaube ich, damals in Maranello. Und da war das Team schon relativ beeindruckt. Deswegen kann ich das 1:1 gar nicht so vergleichen. Was ich eher beeindruckend fand und was man auch an den Statistiken sieht, dass der Kimi im Rennen sehr, sehr gut unterwegs war. Und das fand ich in seiner ersten Saison schon auffallend, dass er von Anfang an und schnell die Pace hatte. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige und lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich, wie alle anderen, sage, dass der Kimi da schon ein besonderes Talent hat. Ich erinnere mich da an Aufnahmen, die kennt er vielleicht auch, da fährt er doch auf so einem Rasenmäher irgend so ein Rennen. Und andere, die das professionell in Anführungszeichen machen, haben auch gedacht, wie geht das? Der setzt sich einmal da drauf und bumm, fährt die ja vielleicht nicht im Grund und Boden, aber fährt auf dem gleichen Level oder fährt mit seinem, ja, ist nicht im Schnee da, die Dinger, wo du mit rumfahren kannst. Also
Schneemobil, da, oder was meinst du?
Ja, Schneemobil. Ja, mit so einem Snowmobil rum. Ja. Ja, der hat da, glaube ich, schon ein spezielles Talent, sehr schnell auch auf einem sehr hohen Level zu sein. Ja.
Aber es gibt aktuelle Fahrer, die überholen ja auch schon mit einem Golfwagen, also Golfcaddy, habe ich mal gesehen.
Ja, mein Verstappen, da gibt's auch gesehen. Videos. Ja, Verstappen auf dem Golfplatz hat auch abgekürzt.
Der hat den vor sich überholt.
Aber das habe ich auch gesehen, ja.
Und Lewis Hamilton, den hast du ja auch erlebt, als er seinen Einstand in der Formel 1 hatte, 2007 bei McLaren. War da auch schon klar, da kommt jemand, der mal ein Großer werden kann? War ja neben Alonso auch, ne?
So. Ja, am Anfang nach den ersten Rennen war es unglaublich, wie schnell der da was geleistet hat. Ich erinnere mich eher an die ersten Tests in Valencia. Und ich glaube, für uns andere Fahrer war das teilweise ein bisschen nervig, dass der so hochgehypt wurde und wir dachten, okay, jetzt kommt der Nächste und jeder Neue wird irgendwie hochgehypt und der neue Weltmeister. Auch wenn man schon gesehen hat, wie und was der vorher in der Formel 2 geleistet hat. Aber in Valencia, an einem der ersten Testtage, hat er den Wagen dann, glaube ich, ein-, zweimal weggeschmissen und wurde dann mal ein bisschen so eingebremst vom Team. Ich weiß nicht, ob er dann nicht fahren durfte, weil er was kaputt gemacht hat oder ob er nicht fahren konnte, weil keine Teile mehr da waren. Aber das war schon auffällig, wie heißspornig der war und wie der überall immer permanent ans Limit rangegangen ist. Und dann in der ersten Saison gegen Fernando Alonso, also punktgleich waren die, glaube ich, gell, Ende des Jahres, auf jeden Fall beide zusammen da gegeneinander gekämpft. Und Alonso hatte zumindest am Anfang da den Nummer-1-Status, den hat der Lewis dem aber ganz schnell wieder abgegraben. Natürlich hat Ron den auch supportet von früh an. Aber wenn man da im ersten Jahr bei McLaren gegen Alonso auf Augenhöhe fährt, das war natürlich schon gigantisch.
Kommen wir nochmal in die Gegenwart von Lewis Hamilton. Da sagen ja einige, dass er einfach jetzt auch über seinen Zenit drüber ist, dass er auch ein gewisses Alter erreicht hat, wo Ralf Schumacher sagt, immer der Film schneller abläuft. Kannst du dich an deine Karriere erinnern? Ist bei dir irgendwann dieser Punkt gekommen, wo der Film zu schnell dann lief? Also ist das so oder ist das immer so eine Legende? Ja, dass man irgendwann.
Nein, also ich habe den Film nicht schneller oder langsamer ablaufen gesehen. Ich weiß, was der Ralf meint. Ich glaube, das ist ein schöner Vergleich. Das habe ich eher gespürt manchmal, wenn man gut im Flow war oder die Strecke besser kannte und wirklich im Moment, dann scheint alles noch langsamer abzulaufen. Mir fällt da eher was ein, was der Bernd Schneider mir vor einigen Jahren mal gesagt hat. Und so war es dann leider eher auch bei mir. Der meinte, die anderen wurden dann auf einmal schneller. Und das ist so, wenn deine Teamkollegen oder andere Gegner, wo du früher immer schneller warst oder dachtest, du kannst schneller sein, wenn alles passt. Und irgendwann klappt das dann nicht mehr so. Und so war es dann eher bei mir, gerade in der Formel E, wo ich dachte, okay, das wird jetzt schwierig, den zu schlagen. Selbst wenn du eine super Runde wärst, weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme. Und das war für mich neu und das hat mich an das, was der Bernd Schneider da gesagt hat, erinnert. Und wann dieser Zeitpunkt kommt, ist, glaube ich, wirklich schwierig zu merken. Kann man vielleicht aus der Distanz, aus der zeitlichen Distanz dann später auch ein bisschen einfacher einschätzen. Und ich würde das aber unterschreiben, weil es ist klar, dass einer mit 30 schneller ist, ich nehme jetzt mal ein absolutes Extrem, als einer mit 90. Aber irgendwo muss es dann natürlich mal anfangen, sich zu verändern. Und Was ich auch immer gerne als Beispiel nehme, ist zu sagen, auch beim Alonso genauso wie beim Lewis, selbst wenn die immer noch auf einem sehr hohen Niveau fahren, aber vergleich die doch mal mit sich selbst. Und ich glaube, da würden die meisten auch unterschreiben, dass ein Alonso von vor 10 Jahren oder ein Lewis von vor 10 Jahren wahrscheinlich schneller wäre, als sie in ihrer jetzigen Situation oder in ihrem jetzigen Alter.
Das heißt, ja. Der Stroll ist 10 Jahre älter als Alonso, gefühlt.
Richtig.
Das habe ja, ich jetzt gesagt.
Da stimmt die Formel ja nicht.
Ja, der ist schon vom Anfang an ein bisschen auf einem anderen Level. Aber da finde ich es immer interessant, den Gedanken zumindest zu haben, was wäre denn, wenn ein Verstappen, nicht in jedem anderen Auto sowieso, aber in den letzten Jahren mal im Aston Martin gesessen hätte. Weil ein Stroll, dass der kein Überflieger ist, ist jedem bekannt. Natürlich ist er auch ein guter Fahrer. Aber ein Alonso ist auch nicht mehr der gleiche Alonso wie in 2005 oder wann immer der auch Weltmeister geworden ist. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre dann her.
So, dann kommen wir nochmal zu dem deutschen Team, was wir dieses Jahr ja neben Mercedes auch haben. Audi ist als komplettes Werksteam in die Formel 1 eingestiegen, mit Nico Hülkenberg unter anderem als Fahrer. Ja, was erwartest du von Audi? Du kennst ja die Konstellation auch ganz gut als ehemaliger BMW-Sauberpilot. Was sind erstmal ganz grundsätzlich deine Erwartungen an das Team?
Du sprichst zwar Erwartungen an, aber für mich sind es eher Hoffnungen, weil als Deutscher hoffe ich natürlich immer, dass ein deutsches Team vorne mitfährt. Überdies sitzen die hier bei mir in meiner jetzigen Heimat in der Schweiz, gar nicht weit weg, 15 Minuten von meinem Wohnort jetzt bei Sauber, für die ich jahrelang gefahren bin. Deswegen würde ich aus den beiden Gründen schon mal hoffen, dass die vorne mitfahren. Erwartungen, das ist ein relativ breites Spektrum. Das kann man sehr schwierig, finde ich, ganz klar eingrenzen. Natürlich wird man hoffen, direkt an der Spitze zu fahren. In die Erwartung fließt mit ein, dass es für die jetzt nicht wirklich das allererste Jahr ist, dass sie schon seit ein paar Jahren bei Sauber im Hintergrund waren und auch nicht nur ein Jahr, sondern schon länger. Was für die auch ein Vorteil ist, was auch ein Grund war, warum die reingekommen ist, dass es ein neues Motorenreglement gibt, also dass da alle mehr oder weniger bei Null anfangen müssen. Und wo die anscheinend auch beim Reglement ein bisschen probiert haben, Einfluss zu nehmen und zu sagen, wenn es in die Richtung geht, dann kommen wir rein. Also das sind Punkte, von denen Hermann sagen müsste, okay, die kommen jetzt nicht als komplette Newcomer rein und sollten mal mindestens im Mittelfeld fahren. Und ich denke, die Erwartung sollte man auch als Audi an sich haben und stellen, die Ansprüche zu haben. Auf der anderen Seite sind die anderen Teams, die da sind, fast alle zumindest schon seit Jahren dabei und haben alle das gleiche Ziel. Und es gibt weltweit wahrscheinlich kaum eine andere Sportart, die so hart umkämpft ist und so maximal alles ausreizt von der Manpower, von den Finanzen her, von der Intelligenz, die da bei den Ingenieuren ist, dass das so kompetitiv ist. Und selbst wenn man da, nur weil man Audi heißt und aus Deutschland ist, ist man da lange dann noch nicht an der Spitze dabei.
Aber wie war das damals bei BMW Sauber? Du hast das von Anfang an miterlebt. Mit welchen Erwartungen ist man da reingegangen? Mit welcher Vorbereitung wusste man oder wollte man von Anfang an auch um Podestplätze gleich kämpfen? Gab es da eine Ansage, wir müssen auch tatsächlich performen? Wie war das damals?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was nach außen hin kommuniziert wurde. Das sind natürlich auch immer zwei Paar Schuhe. Was sagt man intern? Was gibt man nach außen hin preis? Da muss man sich auch irgendwie ein bisschen sinnvoll positionieren in so einem riesen Markt, wo die Medien eine große Rolle spielen. Es war da eher mittelfristig gedacht und geplant. Das Ziel war es, innerhalb von, weiß ich nicht, 3 bis 5 Jahren Siege einfahren zu können und im Idealfall Weltmeister zu werden. Und ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen im ersten Jahr XY erreichen. Das war dann eher, okay, man fängt jetzt hier an und dann macht man das Beste draus und entwickelt sich weiter. Damals hat es von Anfang an ein bisschen besser geklappt, als die meisten zumindest erwartet hätten. Ich glaube, wir hatten dann im ersten Jahr direkt ein Podium und war vorher dann noch, wo war ich denn da unterwegs, bei Jordan war ich doch, oder war ich bei Williams war ich. Und da ist auch noch die Möglichkeit gewesen, vielleicht bei Williams zu bleiben und habe mich da nicht wie der Jensen damals für ein halbes Vermögen aus dem Team kaufen müssen, sondern für ein kleines Vermögen. Obwohl ich dachte, dass ich bei Williams im ersten Jahr bessere Ergebnisse haben könnte, bin ich zu BMW gegangen, weil ich von Anfang an dabei sein wollte und das mit aufbauen wollte. Aber wider Erwarten war BMW mit der ganzen Manpower von so einem Konzern, die dahinter ist, relativ schnell besser, als das bei Williams der Fall war. Aber das ist halt schwierig abzusehen.
Und hast du gemerkt, dass BMW das Sagen hatte bei dem Team? Also nicht nur marketingmäßig, sondern auch technisch gesagt hat, komm, wir müssen die Richtung gehen und Sauber eher der Juniorpartner war. Ich sag's mal so.
Ja, ich glaube, das war und ist generell ganz wichtig, dass letztendlich einer da den Hut auf hat, und die Entscheidung trifft und nicht zwei gegeneinander kämpfen. Das hatte BMW selber gesehen, kurz zuvor bei Williams. Das haben wir schon bei vielen anderen Teams gesehen, die aufgekauft werden oder wo probieren, zwei zu Partnern zu werden, speziell was Chassis- und Motorseite betrifft. Das gibt immer Probleme und das wird nie ganz smooth und flüssig ablaufen. Und es könnte natürlich schwieriger werden, wenn die Performance nicht stimmt. Dann fängt man natürlich an, der eine den anderen zu beschuldigen, der ist schuld, der Motor ist abgebrannt. Das war, glaube ich, bei Williams BMW dann auch, ja, nur weil die Kühlung zu klein ist und dies und jenes. Das war jetzt ja schon teilweise auch bei Aston Martin ein bisschen sehen. Motor, nein, Newey ist schuld wegen Design. Das wird sich nicht verhindern lassen. Aber da muss man schnell durchgehen und probieren, die Leute wirklich in ein Boot zu holen, dass sie checken, okay, wir arbeiten hier als Gemeinschaft und wir wollen alle nur gewinnen. Es ist nicht der Motor oder das Auto, es muss beides zusammenpassen. Wie gesagt, das kann dauern und hoffentlich hat es dann Leute an Bord, die es schaffen, Menschen da gut zu verbinden. Und das war damals in meiner Zeit bei Sauber und BMW zum Beispiel Andreas Seidel, der das sehr gut konnte, der da, glaube ich, primär gar nicht so für vorgesehen war von seiner Job Description, aber der da ein ganz wichtiger Punkt war, um das anzustoßen, warum er vielleicht dabei Audi jetzt auch in der richtigen Position war oder gewesen wäre, ist er jetzt nicht mehr da.
Guter Stichpunkt. Newey gilt ja genauso als Übertechniker wie manche, wie jetzt Verstappen als Überfahrer gilt. Jetzt haben wir das Glück, dass du da sitzt und zumindest schon Autos von ihm gefahren bist, zum Beispiel den 98er McLaren. Und du hast ja da als dritter Fahrer oder Testfahrer ein bisschen was mitgekriegt. Wie ordnest du Newey ein? Was macht den so besonders? Oder was war an dem
Ja.
Auto
Ja, ich erinnere mich
so
sehr gut dran. Ich
besonders?
meine, was ihn besonders macht und auszeichnet, da muss man sich nur die letzten Jahre oder Jahrzehnte anschauen, wie oft er da Weltmeister geworden ist mit verschiedenen Teams. Das war kein Zufall. Aber für mich persönlich war es sehr eindrücklich, als ich bei McLaren Testfahrer war. Er kam an und ein paar Wochen später, fand ich damals beeindruckend, auch McLaren, wie schnell die Dinge immer umgesetzt haben, hat er nur einen neuen Frontflügel, aufs Auto konstruiert. Ohne mit dem Rest vom Auto vorher jemals was zu tun gehabt zu haben. Und das Auto war da in Silverstone 3,5 Zehntel schneller. Hört sich nicht nach viel an, aber ich denke mal, die meisten Zuhörer und Schauer werden hier motorsportaffin sein. Das ist schon was, 3,5 Zehntel. Und überdies war das Auto viel einfacher zu fahren, viel konstanter. Und ja, das war beeindruckend, dass er da so schnell innerhalb von ein paar Wochen da irgendwas gezeichnet hat, also der kann da kaum genug Zeit gehabt haben, um alles im Detail zu studieren und das Auto so schnell, ja, so stark zu verbessern. Das ist schon unglaublich. Und ich
Ja,
glaube, da
weil
gibt es
er
auch in
ist.
der Formel 1 kaum jemanden, mit dem man den Edwin da vergleichen kann. Vielleicht einen Ross Brawn, aber dann hört es auch schon auf.
Wahrscheinlich, weil er halt das ganze Auto gespürt und gefühlt hat und gar nicht so sehr forschen musste, wie der Frontspoiler jetzt aussehen musste. Der hat es einfach ein Gefühl gehabt, wie er mit dem anderen Auto harmoniert. Also, das haben mir auch schon ein paar Leute gesagt, was Newey betrifft. Der hat so das große Ganze, wo auch immer, im
Ja,
Herzen,
es
in der
ist
Seele auf dem
absurd. Ich glaube,
Podium.
man kann es, glaube ich, nicht erklären. Weil man kann sagen, das Gefühl, aber du guckst dir ein Auto an, was hast du da für ein Gefühl? Ich weiß es nicht, wie es geht, aber die Leute sagen, der guckt sich das an und sieht dann den Windflow, den Airflow, keine Ahnung. Also da ist er schon besonders und außergewöhnlich. Das Spannende wird jetzt sein, weil da er in einer anderen Position ist, mehr als Teamchef, als wirklich nur in der Technik- oder Aerodynamikabteilung. Wie viel er da wirklich machen muss, kann und soll, weil das ist für ihn dann schon neu.
Nick, danke schon mal. Es war ein super Interview. Letzte Frage, die von mir noch kommen würde, wäre, Auf wen tippst du als Rennsieger in Melbourne und auf wen als Weltmeister?
Beides George Russell.
Magst du noch erklären? Ganz kurz?
Ja, weil im Moment alle sagen, dass Mercedes dominant ist, bei den Tests nicht alles gezeigt haben, trotzdem schon vorne sind von Speed, aber auch von der Standfestigkeit. Das war am Anfang sehr beeindruckend nach so einem neuen Reglement, dass sie da schon einige Kilometer abgespult haben. Und für mich hat der Russell in den letzten Jahren auch gegen einen starken Lewis schon gezeigt, dass er da mit ihm auf Augenhöhe fahren kann oder ihn schlagen kann. Und zudem sehe ich ihn oder vermute, dass er da immer noch ein bisschen vom Kimi ist.
Jetzt habe ich noch die letzte Frage. Ja, wo landet Audi in Melbourne am Ende des Jahres? Was erwartest du denen und haben sie Rückstand durch Technik im Moment?
Ja, ich glaube, wie so oft ist das Mittelfeld wahrscheinlich hart umkämpft. Es wird für alle vermutlich schwierig sein, gerade am Anfang gegen die vier Ferrari, sage ich schon, die auch stark sind, gegen die vier Mercedes-Teams anzustinken. Ich denke und hoffe und erwarte, dass Audi eine große Steigerung zeigen kann über das Jahr gesehen, weil die sind immer noch Newcomer, auch wenn sie jetzt im Hintergrund schon ein bisschen dabei waren. Aber gerade auf der Motorenseite haben sie da, glaube ich, viel selber gemacht, stellen viel um. Ja.
Perfekt.
Super. Aber wo es genau ist, das ist das, warum ich dann auch vermehrt dieses Jahr, glaube ich, im Vergleich zu den letzten Jahren dann noch mehr zuschauen würde oder werde. Ich glaube, das wird sehr spannend mit so vielen Neuerungen.
Nick, danke schön, war ein super Interview. Schöne Vorschau auf die Saison. Ja, freuen wir uns alle drauf. Danke und
gerne, danke
bis
euch.
Zum nächsten Mal gern wieder.
Bis dann. Ja. Ciao.